Ja, lasst mich erst mal in der Runde umherschauen, wo sich die einzelnen Gesichter sortieren. Also ich möchte euch alle herzlich grüßen, sage ich, ihr lieben alten Münchner und ihr lieben jungen Münchner. Man kann ja sagen, liebe Brüder und Schwestern, wir freuen uns, dass wir hier sind. Danke für die Einladung und danke für die Begrüßung. Das ist schön, an dem Wochenende hier zu sein, und wir haben seit gestern schon festgestellt, haben wir einen Besuch gemacht, dass man in München es wieder gut aushalten kann. Ja, also wenn wir jetzt mal einen Blutdruck messen würden, das musste ich in der letzten Zeit jetzt mehrfach tun, weil es da zwischendurch mal wieder Probleme gegeben hat, dann würde wahrscheinlich ein Wert rauskommen, der dem Doktor nicht ganz so gefällt. Aber das ist jetzt nicht so wichtig. Das ist eigentlich ganz normal. Ich habe also seitdem festgestellt, der Blutdruck ist ein ganz unsicherer Kandidat. Der ist mal oben, dann wieder unten und dann so zwischendurch und was weiß ich. Und wenn man dann viel von den schwierigen Tabletten wieder nimmt, dann haut es ihn wieder runter und so. Also auf Blutdruck ist kein Verlass. Und man kann in der Tat den Arzt fragen, woher das eigentlich kommt. Dass der Blutdruck mal oben und mal unten ist, dann sagt er, das weiß man eigentlich auch nicht so recht. Echt? Die Ärzte wissen das auch nicht. Das beruhigt doch, oder? Weil man dann wissen kann, man ist also unter einer ganz anderen Oberleitung. Das steuert dann ein anderer. Also so möchte ich auch den Blutdruck jetzt in München hier für diesen ersten Dienst heute an dem Wochenende einfach in die Hand Gottes legen. Ja, jetzt könnte ich natürlich eine lange Vorrede halten. Ich war ja mitschuldig, dass wir ein bisschen verspätet angefangen haben, denn wir haben da hinten so ein intensives Gespräch gehabt und kein Mensch hat auf die Uhr geguckt, also ich nicht, bis meine Frau gesagt hat, du, es ist Zeit, es müssten wir anfangen. Also die Gespräche, die da so quer laufen, weil man sich halt einiges zu sagen hat, wenn man sich lange Zeit nicht mehr gesehen hat. Ja, das ist schön. Aber jetzt nicht lange vorreden, sondern auf das, was eigentlich das Zentrale an diesem Abend ist, und ich meine, nicht bloß an diesem Abend, sondern darüber hinaus. Ihr habt die Verse bereits gehört. 1. Timotheus 1, 15 bis 17. Die möchte ich heute Abend zugrunde legen, dem, was als Botschaft kommen soll. Man sieht es und hört es den Versen auf Anhieb so schnell gar nicht an, dass der Apostel Paulus hier ein Vermächtnis hinterlässt. Der Timotheus Brief gehört ja zu einem der letzten Briefe, die Paulus geschrieben hat. Der zweite ist der allerletzte und der erste kommt da vor dem zweiten. Was Paulus hier als Vermächtnis hinterlässt, das ist gültig bis heute. Erinnert ihr euch an die erste Botschaft, die der damals neu gewählte Bundespräsident gehalten hat? Man hat im Nachhinein gehört, also Bundespräsident Köhler, man hat im Nachhinein gehört, seine erste Rede habe mindestens eine Woche lang für Gesprächsstoff gesorgt in Berlin, also in den Regierungskreisen. Warum? Weil Bundespräsident Köhler es gewagt hat, am Schluss zu sagen, Gott segne unser Land. Das muss also Wellen geschlagen haben. Wisst ihr, in einer Zeit, in der man ganz heiß darüber debattiert, ob man in der EU-Verfassung einen Gottesbezug reinschreiben soll oder nicht, da traut der sich und stellt sich bis heute dazu, zu sagen, Gott segne unser Land. Und das hat also Leute in Regierungskreisen wahrscheinlich ein bisschen geschockt, die sich ja nicht mehr trauen bei der Eidesformel, wenn sie als Minister eingesetzt werden und ihren Schwur leisten sollen, zu sagen, was? Also, dass sie auch auf den Gottesbezug verzichten. Und jetzt geht er her und sagt, Gott segne unser Land. Ich möchte sagen, das war schon eine Botschaft. Vielleicht auch ein Stück weit eine Weichenstellung. Wäre nicht schlecht. Einer der früheren Bundespräsidenten, Karl Carstens, der lebt ja heute nicht mehr, aber seine Frau lebt noch, der soll einmal in einer Neujahrsbotschaft oder in seiner Neujahrsbotschaft solche Sätze gebracht haben, dass nachher, ich meine, Zeitungen schreiben viel, ganz klar, und je nach Reporter kommt es auch scharf oder weniger scharf oder ironisch oder wie auch immer. Das sollte man übrigens immer bedenken, dass hinter all den Kommentaren und Berichten immer lebendige Personen stehen. Und je nach Ecke, in der sie stehen, fällt halt auch das aus, was sie schreiben. Dass man nicht einfach bloß alles schluckt, was da kommt. Also, da sollen die Zeitungen nach einer Neujahrsbotschaft von Karl Carstens geschrieben haben, einige, er habe ja gepredigt. Ich kann mich nicht erinnern an das, was er damals gesagt hat, aber manchen war das wahrscheinlich zu fromm. Er habe ja gepredigt. So, das war die Einleitung zu dem, was ich jetzt sagen will. Das macht denn der Paulus? Die Botschaft des Paulus, die er hier bringt, diese grundlegende Botschaft, ist etwas so Zentrales und Grundlegendes, dass das, was weder Köhler noch Carstens je haben sagen können, an das heranreicht. Auch wenn man das positiv verzeichnen muss, was die gesagt haben. Aber was der Paulus hier sagt, nochmal, das ist so grundlegend und so verlässlich und so zentral und so bleibend gültig, dass das nicht bloß damals eben als grundlegende Botschaft zu gelten hatte, sondern bis heute. Grundlegende Botschaft. Ich könnte also jetzt als Überschrift sagen, das Vermächtnis des Paulus. Vermächtnis des Paulus. Ich könnte auch sagen, worauf noch Verlass ist. Nicht in dem Hin und Her, heute kann man das sagen und morgen was anderes und was geht mich mein dummes Geschwätz von vorgestern an und so, sollen auch hochrangige Leute schon gesagt haben. Das heißt, dass man je nach Situation und je nach Beliebigkeit eben die Dinge verändern kann. Nein, worauf noch Verlass ist. Und worauf ist Verlass? Erinnert ihr euch noch daran, ich habe immer gern drei Punkte. Ja, wisst ihr das noch? Ja, ich habe heute drei Punkte. Also der erste Punkt handelt von der Heilsbotschaft, der zweite Punkt vom Heilsboten und der dritte Punkt vom Heilsursprung. Also die Gliederung von meinem Vortrag heute. Also die Heilsbotschaft, die der Paulus weitergibt, ist das, was wirklich verlässlich ist. Das ist gewisslich wahr. Ich lese jetzt nach Luther. Gewisslich wahr und ein Wort des Glaubens wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, die Sünder selig zu machen, unter denen ich der Erste bin. Es ist mir klar. Für uns alle, die wir heute Abend hier sind, denke ich, ist das nichts Neues. Können wir denken, wissen wir doch schon längst. Klar, was steht da groß drin? Aber warum dem Paulus es wichtig geworden ist, es gerade am Schluss seines Lebens noch einmal so richtig deutlich zu sagen, fast zu zementieren, das hat etwas zu bedeuten. Er schreibt ja gerade in seinen beiden letzten Briefen auch von den Gefährdungen, von den Verführungen, von all dem, was an Bedrohung eintreten wird, gerade auch in den letzten Zeiten. Und da ist es ihm wichtig zu sagen, darauf ist Verlass und daran bleibt wirklich, das ist, bleibe in dem, was du gelernt hast. Das ist das Fundament. Lasst euch nicht wegerschüttern von allen möglichen Meinungen und Lehren und Dingen, die da auftreten. Also erster Punkt, die Heilsbotschaft. Was sagt darüber der Paulus? Das ist gewisslich wahr und ein Wort des Glaubens wert. Luther hat das ein bisschen ausgeweitet. Das ist im Griechischen viel kürzer. Da heißt es nämlich bloß, treu ist das Wort. Könnt ihr sagen, zuverlässig ist das Wort. Luther macht einen ganzen Satz daraus, das ist gewisslich wahr und ein Wort des Glaubens wert. Ich bleibe bei dem treu, zuverlässig. Ist uns eigentlich bewusst, dass diese Aussage im Blick auf das Wort Gottes von Anfang an in Frage gestellt worden ist? Der altböse Feind, der mit seinen Verführungskünsten ja Adam und Eva herumgekriegt hat, Der hat genau an dieser Stelle angesetzt und das macht er bis heute. Das war sozusagen der erste Punkt, an dem er eingehakt hat. Bist du mit welcher Frage? Sollte Gott gesagt haben. Das ist ja noch keine Behauptung, das ist eine Frage. Und gerade das ist das Raffinierte. Sollte Gott gesagt haben, das heißt, er stellt in Frage. Ja, was denn? Was Gott damals Adam und Eva angegeben hat, ihr sollt von allen Bäumen essen, könnt ihr und so weiter, aber von dem einen Baum nicht. Ja, sollte Gott gesagt haben. Gott hat ja mit diesem Gebot, mit dieser Anweisung ja auch ganz klar gesagt, was eintreten wird. Welches Tages du davon issest, wirst du des Todes sterben. Ich habe ja bei meinem letzten Dienst hier bei der Frage nach dem Guten ja darüber auch gesprochen. Wenn etwas gut ist, reicht, das war damals das Thema. Nicht wahr? Ihr werdet erkennen, was gut und böse ist, hat damals die Schlange versprochen. Ihr werdet erkennen, was gut und böse ist. Und seitdem meint der Mensch, der verführte Mensch, er wüsste es und er weiß es nicht. Er ist ja der Verführte. Also, dieses Wort Gottes von Anfang an in Frage gestellt, sollte Gott gesagt haben. Wisst ihr, in welcher Variation das heute kommt? Ja, die Bibel. Die ist doch von Menschen geschrieben. Ich weiß nicht, wie oft mir dieser Satz schon begegnet ist. Dieses sollte Gott gesagt haben, das heißt, in Zweifel ziehen, wird auf die Bibel übertragen, von der wir ja nun überzeugt sind, dass sie das Wort Gottes ist. Ich weiß, ihr habt ja darüber Debatten geführt und die Debatten werden bis heute geführt übrigens. Ich war, dass man im Blick auf die Bibel sagt, ja, ja, natürlich. Die Bibel enthält Gottes Wort, aber sie ist nicht Gottes Wort. Wisst ihr, das ist so eine kleine Verschiebung. Enthält, das bedeutet dann kann ich herausfiltern, was Gottes Wort ist und was dann eben nicht mehr so verbindlich ist, was mir nicht in den Kram passt, das kann ich dann links liegen lassen. Das ist ein ganz raffinierter Trick. Das sind ja zwei Sätze, die fast parallel gleich, ich sage fast parallel gleich klingen. Die Bibel enthält Gottes Wort oder die Bibel ist Gottes Wort. Ist nur ein Wort verändert. Wir müssen wissen, dass unsere Bibel als das Zeugnis des Wortes Gottes von Anfang bis Ende ein Offenbarungszeugnis ist, so wie Jesus Christus, soll ich sagen, von Anfang bis Ende, da müsste ich jetzt sagen, mit Haut und Haaren, nämlich von Kopf bis Fuß, ein Offenbarungszeugnis ist des lebendigen Gottes. So wie Jesus hat sagen können, wer mich sieht, der sieht den Vater. Und jetzt übertragen wir das auf die Bibel. Von vorne bis hinten, wer dieses Buch nimmt, wer dieses Buch liest, wer dieses Buch studiert, wer dieses Buch ist, das ist ein Ausdruck, der liegt gar nicht so schief, denn wir können manchmal ja von anderen Büchern auch sagen, ich habe das Buch geradezu verschlungen. Und deshalb ist das Bild, das in der Offenbarung gebraucht wird, wo der Johannes ein Büchlein essen muss, verschlingen muss, auch nicht so daneben. Das heißt, er muss es sich einverleiben. Also, wenn wir unsere Bibel uns einverleiben, machen wir die Entdeckung, dass dieses Buch in seiner Gesamtheit genau dasselbe Geheimnis birgt, wie Jesus als Person, der Gottessohn und Menschensohn zugleich war. Gottessohn und Menschensohn zugleich. Und so ist es mit unserer Bibel. Wisst ihr, wenn wir... Ist es Benzin? In Motor, vielen Dank. Also wenn es nachher ganz austrocknet, dann werde ich nachhelfen. Wenn mir jemand kommt und sagt, ja, die Bibel von Menschen geschrieben, damit will man ja die Sache in Frage stellen. Das heißt, die Zuverlässigkeit bezweifeln, das ist ja interessant, dass man da plötzlich den Menschen einführt, der die Bibel geschrieben hat, und dann wird es plötzlich unsicher. Also traut man den Menschen schon gar nicht, den man so hochhält. Wenn dann jemand kommt und mir sagt, von Menschen geschrieben, sei selbstverständlich, sage ich dann, ja ganz klar, Ist die Bibel ein Buch von Menschen geschrieben? Die Bibel ist nicht ein Buch vom Himmel gefallen, wie das Buch Mormon. Klar.
Der Koran ist vom Himmel gefallen, hat er behauptet.
Ja, er hat Offenbarungen bekommen, Mohammed. Ja, also, wir können hier diesen Einwand sofort entgreifen und sagen, bitteschön, wirklich von Menschen geschrieben. Aber die Menschen waren, das sagt doch die Bibel selber, vom Heiligen Geist getrieben und so geformt und so gesteuert, dass sie eben das haben niedergelegt und das, was wir heute schwarz auf weiß in Buchform mit Druckerschwärze auf Papier und so weiter vor uns haben, dass wir hier dieses vollkommene, vollständige Zeugnis der Gottesoffenbarung haben, so wie Jesus das vollkommene Zeugnis der Gottesoffenbarung ist in Person. Deshalb sage ich, die Bibel ist Christus in Gestalt des geschriebenen Wortes. Und die Bibel ist ganz Menschenwort und sie ist ganz Gottes Wort. Und jetzt hören wir bitte auf, jetzt herauszufiltern und zu analysieren, ja, das und jenes und so. Natürlich gibt es in der Bibel Worte, die sind so zentral, so wie es in unserem menschlichen Körper zentrale Organe gibt, wenn man die herausoperiert, wird der Mensch zum Leichnam. Und so ist es auch mit der Bibel. Wenn man hier eben zentrale Dinge herausnimmt, macht er übrigens der Koran, sage ich nachher noch, zentrale Dinge herausnimmt, dann ist kein Leben mehr drin. Wir müssen also bei der Thematik jetzt hier, das ist gewisslich wahr, ein zuverlässiges Wort, das in diesem großen Rahmen sehen. Der Teufel ist daran interessiert, gerade die Bibel als Wort Gottes zu unterminieren, zu nivellieren und eben Dinge einzuführen, die es uns nicht mehr erlauben sollen, wirklich auf dieses Wort hin zu glauben. Unser Glaube ist deshalb fundiert und fest oder kann fest sein und soll fest sein, stabil sein, dass man sich nicht da hin und her schieben lässt von allem möglichen und unmöglichen Wind der Lehre, sagt ja die Bibel an einer Stelle. Weil wir ein fest fundiertes Wort Gottes haben in der Bibel. Gottes Wort ist Felsenwort. Und dann ist es unverändert gültig bis heute. Wahrscheinlich haben die Mittelalterlichen unter uns das ja mitgemacht, aber das war während der Münchner Zeit hier, als das Mao-Büchlein schwer Furore gemacht hat, also Worte des großen Vorsitzenden Mao. Die Jungen kennen das gar nicht mehr, oder? Wisst ihr von dem noch was? Das rote Büchlein. Da bitte, die wissen schon immer. Ja, also, ja nein, das meine ich jetzt positiv. Weil damals ausgegeben wurde, dieses rote Büchlein von Mao, dem großen Vorsitzenden, mit dem, was der da von sich gegeben hat, das macht jetzt aber der Bibel Konkurrenz. Und es ist damals aufgetreten als wirklich die große Konkurrenz für die Bibel. Na bitteschön, die Jungen wissen schon gar nicht mehr davon. Die Mao-Bibel, na bitte. Und wie oft hat man die Bibel schon für überholt und einfach veraltet und erklärt, und wir haben sie noch. Ja, warum? Weil es das Wort Gottes ist. Also zuverlässig ist das Wort. Und dann sollten wir uns auch nicht von denen ins Boxhorn jagen lassen, die immer wieder meinen, man wüsste dieses Wort, dieses Gotteswort, bitte, Gotteswort, im Menschenwort. Das, was ich heute Abend ja verkündige, ist doch auch Menschenwort. Da steht doch einer aus Fleisch und Blut, der das sagt. Ich bin kein Engel vom Himmel. Das ist doch immer dieses Ineinander. Gottes Wort im Menschenwort und Menschenwort im Gotteswort. Also, wir sollten uns von denen nicht ins Boxhorn jagen lassen, die sagen, dieses Gotteswort müsste man ja nun dem heutigen Menschen anpassen. Der bräuchte ja, ja was braucht er denn? Der heutige Mensch. Was Verlässliches. Da reicht die Botschaft vom neuen Bundespräsidenten auch nicht aus. Das, was der Mensch heute braucht. Das langt nicht. Auch wenn er 100-mal sagt, Gott segne unser Land. Es langt trotzdem nicht. Der Mensch von heute braucht nach wie vor das, was der Apostel Paulus damals grundlegend in dem ersten Timotheusbrief geschrieben hat. Das braucht der Mensch von heute wie eh und je. Und was das für eine Botschaft ist, ich komme noch drauf. Gott gibt nämlich dem Menschen nicht, was er will, sondern was er braucht. Das ist auch was Grundsätzliches. Der Apostel Paulus sagt darüber, diese Botschaft ist aller Annahme wert. Ich gehe Schritt für Schritt weiter. Das heißt, diese Botschaft verdient eigentlich Anerkennung. Da langt es nicht, wenn man eine Woche lang in Regierungskreisen darüber diskutiert. Das langt nicht. Anschließend geben wir dann wieder zur Tagesordnung über. Sie ist der Annahme wert. Das heißt, man sollte sich darauf einlassen. Man sollte hinhören. Man sollte merken, was wird denn hier gesagt? Worum geht's denn da? Das sollte eine Botschaft sein, die willkommen ist. Ja, jetzt sage ich es allgemein bei Menschen, bei uns. Willkommen, aller Annahme wert. Das heißt, wir sollten darauf warten, auf diese Botschaft. Das sollte etwas sein, wie die Arznei bei dem Kranken, der weiß, wenn ich die Arznei einen Tag lang mal nicht nehme, fängt es an zu flattern oder irgendwas. Das heißt, eine Arznei, die hilft, es gibt auch andere, die haben es nicht so in sich. Also eine Arznei, die hilft und die der Kranke ersehnt, erwartet, weil er sie braucht. Das heißt, die Botschaft, die Gott als sein Wort durch den Apostel Paulus hinein sagen lässt, ist die Botschaft, die unserer Bedürftigkeit entspricht. Ich kann es auch ein bisschen hochgestochener sagen, die unserer Erlösungssehnsucht entspricht. Aber wir hatten heute schon Erlösungssehnsucht. Wir wissen heute schon, dass er erlösungsbedürftig ist. Vielleicht hat man ein paar Macken und dort fehlt es und man bleibt in den Außenbereichen hängen, weil es hinten und vorne eben nicht mehr so funktioniert. Wenn die Wirtschaft nicht funktioniert, ist weniger Geld im Geldbeutel und so. Das merkt man dann und das spürt man. Und dann machen so viele ihr Flickwerk und wollen dann Paragraphen enden und so weiter und so fort. Das spürt man alles. Aber dass die eigentliche Ursache viel, viel tiefer liegt, das sollten wir irgendwie registrieren. Und das bezeichne ich als Erlösungssehnsucht. Wisst ihr, nicht umsonst hat Herr Jesus in einer seiner grundlegenden Predigten, ich meine jetzt die Bergpredigt, gesagt, wen hungert und dürstet nach Gerechtigkeit. Er hat in dem Zusammenhang auch gesagt, die Gesunden bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Ja, wer meint, er sei gesund, der geht doch nicht zum Arzt, ist ja logisch. Aber das ist ja die Diagnose, die die Bibel auch von vorne bis hinten immer stellt, dass sie sagt, du Mensch, du bist grundlegend krank, du gehörst zu den Kranken, du brauchst den Arzt. Und sie sagt ja auch, du brauchst den himmlischen Arzt. Sie ist aller Annahme wert, also weil sie unserer Erlösungsbedürftigkeit, der Notwendigkeit unserer Erlösung entspricht, aller Annahme wert. Und da geht es ums Hören und dann geht es ums Annehmen. Nicht ums darüber diskutieren. Ist auch so ein Punkt. Stellen wir uns so vor, ich gehe zum Arzt. Und natürlich, ein kluger Arzt wird schon mit seinem Patienten Gespräche führen und wird auch den Patienten anhören. Und ich habe neulich auch am Telefon da ein Gespräch gehabt, habe gemeint, ob man die Arznei nicht absetzen könnte. Er ist sogar auf mich eingegangen. Ob es hinhaut, dann im weiteren Verlauf muss man dann noch sehen. Aber stellen wir uns vor, ein Patient fängt an, mit seinem Arzt zu diskutieren und macht als Patient Vorschläge, könnte man nicht dies und jenes. Und sozusagen, er will den Arzt mit seinen Vorschlägen aushebeln und sein ganzes medizinisches Wissen auf den Kopf stellen, weil er als Patient es angeblich besser weiß. Nicht wahr? Das wäre die Situation des Diskutierens. Weil uns so vieles an dieser Botschaft nicht passt, an dieser Heilsbotschaft. Warum? Weil sie so grundlegend ist und bei uns an die Fundamente geht. Deshalb fangen wir an zu diskutieren. Das habe ich wahrscheinlich in anderen Zusammenhängen hier schon mal gesagt. Der bekannte Evangelist Wilhelm Busch, der Essener Jugendpfarrer, er ist in den 60er Jahren gestorben, der hat, wie das gerade Ende der 50er Jahre, habe ich ja mitgemacht, und die 60er Jahre, wie vor allem auch bis hin zu den 68er, die 68er, das war der große Studentenaufbruch und die Revolten, wo man gemeint hat, alles was nach Ordnung riecht, müssen wir über den Haufen werfen und so. Wie da gerade bei Evangelisationen gern von Jugendlichen der Wunsch kam, das habe ich am eigenen Leib erlebt, aber jetzt wollen wir diskutieren. Der Busch, der hat eine klare, deutliche, das konnte der, eine klare, deutliche Botschaft verkündigt und hat eben gerade zu dem aufgerufen, hören und annehmen, nicht hören und dann drüber diskutieren. Diskutieren und dann wieder in Frage stellen oder dann wieder hinterfragen, ja, wie hast du das gemeint und so, kann man das heute noch so sagen und ist es überhaupt noch heute modern und so, so dann daherkommen. Nein, hat Busch gesagt, ich habe meine Verkündigung und Diskussion gibt's nicht. Aber was glaubt ihr, wie man den angeschossen hat? Also aller Annahme wert. Der Paulus schreibt das fest. Er sagt, bitte, das, was dir jetzt gesagt wird, ich komme jetzt immer näher dran hin, was gesagt wird, das ist so fest, so zuverlässig und so glaubwürdig, dass du eigentlich nur Ja dazu, oder wenn du das nicht willst, dann sagst du entweder gar nichts oder sagst du Nein. Aber gar nichts sagen, ist gleichbedeutend mit Nein. Was ist das für eine Botschaft? Die Heilsbotschaft ist die Botschaft von Jesus. Das heißt hier so, das ist gewisslich wahr und ein Wort, der Annahme wert oder des Glaubens wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, die Sünder selig zu machen, zu retten. Botschaft von Jesus. Hier heißt es von Christus Jesus. Wisst ihr, warum der Paulus diese Formulierung wählt? Ich will jetzt nicht, ob es Jesus Christus heißt oder Christus Jesus, das ist jetzt für mich jetzt nicht wichtig, sondern ich will damit deutlich machen, hier spannt Paulus das Geheimnis Gottes Sohn und Menschensohn in einem zusammen. Das sollten wir bedenken, wenn wir Jesus Christus sagen. Oder Christus Jesus. Gottes Sohn und Menschensohn in einem. Und nochmal auf unsere Bibel angewandt, Gottes Wort und Menschenwort in einem. Und da geht es jetzt nicht ums Diskutieren und Hinterfragen und Sezieren und Analysieren, sondern da geht es ums Annehmen, ums Drunterstellen. Ja, also Botschaft von Christus Jesus. Und wir fangen an, in unseren Breitengraden den Dalai Lama hochzuspielen. Und wer ist der Nächste? Ja, dass der Mohammed ja dran ist, das wissen wir auch schon längst. Und so, es kommen alle möglichen dran. Und das, was ich, bitte? Der kommt nächstes Jahr. Eine Straße unter uns wohnt einer, der hat uns neulich mal geoffenbart, ja, er würde sich am Buddhismus orientieren. Ein ganz netter, freundlicher Nachbar. Buddhismus. An unserem Ort, da in dem Faschedik-Sakunesch, aber Kühe gibt es nicht mehr in Birgmannsweiler, gab es früher. Da Buddhismus hat Einzug gehalten. Also wir fangen in unserem Land der Reformation an, alle möglichen und unmöglichen Religionsstifter, wie man so sagt, da einzuführen. Botschaft von Jesus Christus. Ich habe den Eindruck, und das wird mir vielerorts bestätigt von Leuten, mit denen ich ins Gespräch komme. Aber ich mache darüber auch meine eigenen Beobachtungen. Wenn ich herumkomme, eingeladen zu Diensten, so wie hier, und stelle dann so fest, wie dort der Gemeindearbeit aufgezogen ist, auch was am eigenen Ort läuft und was da nicht läuft, nicht so läuft, wie ich meine, dass es laufen sollte und könnte, dass ich die Beobachtung verstärkt machen muss, in den christlichen Gemeinden Land auf Land ab kommt immer mehr das Zweit- und Drittrangige so in den Vordergrund, dass das, was zur eigentlichen Botschaft gehört, zur Nebensache degradiert wird. Ich mache es ganz praktisch. Neulich irgendwo war Aufnahme in eine Gemeinde. Ihr wisst, was Gliederaufnahme bedeutet. Es wurde nach der Ordnung, wie das ja in der EMK gang und gäbe ist, vollzogen. Klar, die Fragen wurden gestellt, die wurden dann auch beantwortet. Die Einzelnen haben, jeder Einzelne, die Fragen beantwortet. Glaubst du an Jesus Christus? Ja, ja, das wurde alles beantwortet. Aber das kann ja alles formell ablaufen. Ich hoffe, es sind die entsprechenden Gespräche vorausgegangen. Hoffe ich. Also, dann war die Aufnahme in die Gliedschaft und dann war auf dem Programm angekündigt Zeugnisse. Dann haben also diejenigen, die aufgenommen wurden, noch ein Zeugnis gegeben. Was Zeugnis sind, wisst ihr. Sind es auch die Jungen. Also da kriegt man kein Zeugnis ausgestellt mit 1 bis 6, sondern da gibt man selber, man sagt ein Wort. War ich gespannt, was da kommt. Wisst ihr, was da nicht kam? Der Name Jesus. Kam nicht. In keinem der drei Zeugnisse kam der Name Jesus vor. Da wurde nur gesagt, ja, ja, da wurde nur gesagt, wir haben uns wohlgefühlt und das war ein Schritt und wir wurden angenommen und wir, ja, Wellnessprogramm. Das ist das, was ich beobachte, das ist kein Einzelfall, leider. Deshalb, die Heilsbotschaft ist Botschaft von Jesus. Und davon sollte uns niemand wegbringen. Das muss im Mittelpunkt bleiben. Was sagt Paulus hier? Gekommen in die Welt. Der ewige Gottessohn, jetzt nehme ich das biblische Gesamtzeugnis her, der ewige Gottessohn ist hereingekommen in die Welt. Wir bezeichnen das als Menschwerdung Gottes. Oder Gott war in Christo und versöhnte die Welt mit ihm selber. Da gibt es ja genug Bibelworte, die das einfach bestätigen. Oder auch die Selbsterniedrigung, Philipper 2. Gekommen in die Welt. In welche Welt? Auch darüber lässt die Bibel keinen Zweifel, dass wir in einer bösen Welt sind. Glaubt ihr, Jesus hätte das nicht gewusst? Er hat es ja von Anfang an am eigenen Leib. Ja, nein, ich würde sagen, er hatte schon im Mutterleib erleben müssen. Und wenn es nicht unter dem Schutzplan Gottes gestanden wäre, dann hätte die Maria übrigens gesteinigt werden müssen. Deshalb ging sie ja zu ihrer Verwandten Elisabeth. Das war von Anfang an gefährdet. Und der ewige Gottessohn kam von Anfang an in eine gefährdete Welt. Warum? Weil wir in einer bösen Welt leben. Die Welt liegt im Argen. Das heißt, die Macht beruht des Bösen. Jesus hat gewusst, als er zu seinem Vater sagte, ja, Vater, ja, leg's auf, ich will's gern tragen. Und das Kreuztragen hat nicht erst begonnen mit Golgatha. Hat vorher begonnen. In diese Welt ging Jesus herein. Das ist, steckt hinter dem Satz, Christus Jesus in die Welt gekommen ist, in diese Welt hineingegangen, in den Machtbereich des Fürsten dieser Welt, der das Recht bekam, Jesus zu versuchen. Das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Ich werde am Schluss noch was zur Anbetung sagen und vor allem morgen beim Thema, das ist dann morgen das entsprechende Thema Anbetung. Der Fürst dieser Welt, der Jesus in die Versuchung und in die Verführung und in das alles hinein hat nehmen dürfen, versucht allenthalben wie wir, sagt der Hebräerbrief, doch ohne Sünde. Und zu welchem Zweck kam Jesus in die Welt? um hier große Siege zu feiern, um zu sterben. Ja, Vater, ja, leg's auf, ich will's gern tragen. Jesus war von Anfang an bereit, den Preis zu bezahlen für die Rettung der Welt. Die Rettung unserer Welt ist nur möglich geworden durch den Tod Jesu. Da machen ja die Menschen bis heute dran herum. Es gibt ja nicht wenige von den Großen dieser Welt, von den Weltweisen dieser Welt, die gerade an dem Punkt ausrasten. Der Goethe, der hat viele große und weise Worte gesagt, aber mit dem Kreuz konnte er nichts anfangen. Da hat er böse Worte gesagt. Und die Idealisten allesamt und sonders, ich weiß nicht, was vom Friedrich Schiller dafür Worte gibt, wir sind doch, glaube ich, im Schillerjahr, die sind alle an dem Punkt, kommen die ins Schleudern, dass durch den Tod dieses Jesus von Nazareth, dieses Gottessohnes und Menschensohnes, dass durch den Tod dieses einen die Rettung der Welt geschehen sein sollte. Vergessen wir bitte nicht, gerade in den vielen Diskussionen um den Islam, das Ganze hat ja wieder neuen Auftrieb bekommen durch das, was in London geschehen ist. Vergessen wir bitte nicht, bei all diesen Zentrum herausoperiert. Gerade dieses Zentrum, da ist Jesus am Kreuz nicht gestorben. Und wenn das nicht geschehen ist, gibt es keine Rettung. Das muss uns doch klar sein. Und jetzt sollten wir doch nicht so blind und blauäugig da daherkommen und meinen, ja, da können wir Umarmungen machen. Macht der Rom, aber die umarmen alles. Also, Botschaft von Christus Jesus. Und darum ist es Rettungsbotschaft. Ich bin immer noch bei meinem ersten Punkt. Ich habe noch keinen zweitens gesagt, gell? Rettungsbotschaft. Und warum ist es Rettungsbotschaft? Auch hier müssen wir das grundlegend einfach sehen. Und ich will das auch hoffentlich grundlegend sagen. Das, was Jesus gebracht hat, bedeutet, dass die Hilfe, die Gott uns Menschen darreicht, am Grundproblem ansetzt. Und das Grundproblem für die Lösung der Weltprobleme überhaupt und dessen, was in unserer Welt läuft und nicht läuft und was so viel Not und Schwierigkeiten macht, das Grundproblem ist der Mensch. Nicht die Wirtschaftsordnung oder nicht das Parteiprogramm von denen oder jenen. Das ist nicht das Grundproblem. Oder ob jetzt die Mehrwertsteuer erhöht wird oder nicht, das ist auch nicht das Grundproblem. Ich habe mal in einer Predigt von einem Kollegen, habe ich zugehört, den Satz gehört, das heißt, er hat den Heinrich Geißler zitiert, wer das ist, brauche ich auch nicht groß erklären, war mal früher Generalsekretär und hat in Sachen Wirtschaft schon seine, hat auch, glaube ich, Bücher drüber geschrieben und Forschungen betrieben und so. Auf jeden Fall hat der Heiner Geißler in einem seiner Bücher geschrieben, das Grundproblem des Westens sei der Kapitalismus. Der Kapitalismus. Das Grundproblem des Westens sei der Kapitalismus. Und das hat also mein Kollege da in der Predigt zitiert und hat es so stehen lassen. Denke ich, ja Mann, hör mal, du müsstest eigentlich da mehr noch dazu sagen. Also wir brauchen doch jetzt nicht auf den Kanzeln Kapitalismus und Sozialismus da miteinander ins Spiel zu bringen. Und wahrscheinlich war das der Gedanke, der fürchterlich sagte, Kapitalismus muss Westen und so, der müsste endlich mal und so, und da wissen wir andere Ordnung und so. Und dann wollte er den Heiner Geißler eben als Kronzeuge heranführen. Ich weiß nicht mehr, kam es nachher zu einem Gespräch oder nicht, aber das möchte ich jetzt sagen. Das Grundproblem des Westens, das Grundproblem ist nicht der Kapitalismus, sondern was? Der Egoismus. Und der Egoismus ist im Westen und im Osten und im Süden und im Norden genau der gleiche. Das ist das Grundproblem unseres Menschseins. Und da setzt Gott an. Rettungsbotschaft bedeutet, dass Gott bei Menschen ansetzt und, ja, aus Egoisten, was macht Christen? Ja. Sollte so sein. Sollte so sein. Aber dann merkt ihr, wie das ist, wie es unter Christen menschelt. Oder ja, wie es eben zugeht und nicht zugeht. Aber da fängt Gott an. Gottes Rettungswerk beginnt bei Menschen, indem er eine Herzoperation durchführt. Das heißt, das Zentrum des Menschen, das egoistische Zentrum des Menschen verändert, indem er Menschen, die sich dem Wort Gottes öffnen und den Herrn Jesus in ihr Leben hineinlassen, indem er solchen Menschen den Heiligen Geist gibt. Und es ist eine ganz klare, deutliche Gottesgabe ohne Wenn und Aber. Und dieser Heilige Geist ist in der Lage, aus geborenen Egoisten wiedergeborene, jetzt sage ich doch, Christen zu machen. Jetzt gucken wir uns an. Ja, was? Vergeht uns dann das Lachen oder wie? Wisst ihr, Rettungsbotschaft ist wirklich etwas Grundlegendes. Und Gott begnügt sich nicht, dass er ein paar so kosmetische Veränderungen da macht an der Oberfläche. Kosmetische Veränderungen macht das Gesetz. Und da, wo man meint, das neue Verhalten, also das veränderte Verhalten, das positive Verhalten per Paragraphen, also ist biblisch gesprochen, durch das Gesetz zu regeln und ordnen zu müssen, durch Vorschriften und all das, was eben an angeblich Neuem und Richtigerem und Gutem und Besserem da eingeführt werden muss, das ist zum Scheitern verurteilt. Das hat doch Gott längst der Menschheit gezeigt am Volk Israel, dass auf dem Weg des Gesetzes keine Rettung möglich ist. Und der Kronzeuge hierfür ist kein geringerer als der Paulus. Wenn es einen gegeben hätte, der auf dem Weg des Gesetzes diese Veränderung hätte herbringen können, dann doch er. Also, das Ego des Menschen ist bei allen, das sind wir alle gleich, ist so fürchterlich eingefleischt, da kann nur eine Totaloperation helfen. Das macht Gott. Das macht Gott, indem er seinen Geist in unseren Menschengeist hineingibt und die Erneuerung von innen her beginnt. Und das ist ein Prozess. Das dauert. Da reicht ein Leben lang eigentlich nicht aus. Ja, glaubt ihr, wir werden in dieser Welt vollkommen? Wir sind, ja, muss ich natürlich ganz streng sagen, wir sind vollkommen in Christus. Aber das ist unsere Stellung. Aber bitteschön, bringen wir jetzt diese Stellung zur Darstellung. Und das geht Schritt für Schritt. Das ist ein Prozess. Wie beginnt die Wiedergeburt? Weil ich gesagt habe, aus geborenen Egoisten macht dieser Gott durch seinen Geist wiedergeborene Christen. Da möchte ich auch ganz unten anfangen. Ganz unten. Und ich sage nochmal so, ganz grundlegend. Beginn mit Vergebung. Wie heißt es hier? Sünder selig zu machen oder Sünder zu retten. Beginn mit Vergebung. Der Mensch, der nicht merkt, dass er zu Gott oder dass er zu Jesus nicht hinpasst, so wie er ist, und nicht merkt, dass er Vergebung braucht, das heißt, dass die Annahme durch Jesus auf einem Gnadenakt beruht, der Mensch, der das nicht begreift, der hat es nicht begriffen. So behebt Gott also die Grundursache unserer Problematik. Durch die Heilsbotschaft, Vermächtnis des Paulus. Wisst ihr, das, was mich an dieser Stelle so gewaltig berührt, ist das, dass der große Theologe Paulus, der konnte theologisch debattieren, das konnte der. Lest mal den Römerbrief, wie er da Fragen aufgreift und wie er da bis an die Grenze geht mit dem Argumentieren und dann einfach an einer Stelle abbricht und sagt, Schluss jetzt. So kann man nicht mehr weiterreden. Ja, lieber Mensch, wer bist du denn, dass du mit Gott rechten willst und so weiter. Wie dieser große Theologe hier dieses grundeinfache Einmaleins der Rettungsbotschaft, der Heilsbotschaft darlegt. Wie ihm das wichtig ist. Jetzt kommt mein zweiter Punkt. Und das macht er, indem er sich jetzt als den Heilsboten darstellt. Und das sagt er so mit dem Satz, unter denen ich der Erste bin. Also er spricht von den Sündern, unter denen ich der Erste bin. Sagt dann auch, darum ist mir Barmherzigkeit widerfahren, das und so weiter. Das sagt, zitiere ich noch im Einzelnen. Das ist etwas, soll ich sagen, Erschütterndes. Wie der Paulus hier das so ganz echt bringt. Nichts Gestellstes, nichts Gemachtes, geschweige denn etwas Vorgemachtes, sondern unter denen ich der Erste bin. Und jetzt müssen wir einmal hören, wie das in der griechischen Sprache sich anhört. Der Erste der Sünder, so können wir das jetzt wiedergeben. Aber das heißt jetzt ganz wörtlich so, ich bringe nochmal den Zusammenhang, also Christus Jesus in die Welt gekommen, die Sünder zu retten, von denen der Erste bin ich. Fällt euch da was auf? Das Ich des Paulus steht ganz am Schluss. Von denen der Erste bin ich. Können wir fragen, Paulus, ist das Tiefstapelei oder was machst du jetzt? Du stapelst jetzt so tief runter, weil du denkst, jetzt müssen ein paar kommen, die mich dann wieder nach oben bringen. Nein, das, man muss dann Römer 7 jetzt im Hinterkopf haben, dass es eben keine Tiefstapelei ist. Von denen der Erste bin ich. Sondern er sagt, das Herabsteigen, dass Christus Jesus ist gekommen in die Welt, das Herabsteigen und Hereinkommen Jesu Christi in diese Welt bis zu mir, der ich war ein Lästerer und Verfolger. Das schreibt er ein paar Verse vorher. Der ich war ein Lästerer und Verfolger. Also, dass dieser Jesus bis zu mir gekommen ist, von denen der Erste, Sünder, von denen der Erste bin ich, das ist ein so unbegreiflicher Gnadenakt gewesen, dass der Paulus an dieser Stelle nur eine Reaktion bringen kann, das verrate ich aber jetzt noch nicht, das kommt nachher als dritter Punkt. Paulus hat hier nicht übertrieben. Das war bei diesem Mann so erlebt und so eingeprägt, das war eine Sündenerkenntnis, die, sage ich so, die Gott bei dem Paulus gewirkt hat, als er dort vor Damaskus dem lebendigen Christus begegnet ist. Da ist der Mann zusammengebrochen. Der Lästerer und Verfolger. Bitte denken wir nicht, der Paulus hätte nicht seine Qualitäten gekannt. Er kann in Philipper 3 sehr wohl seine Vorzugsliste anführen. Wenn er da schreibt, wenn andere sich rühmen, heute würde man sagen, wenn andere angeben, es gibt auch eine fromme Angeberei. Also wenn andere angeben, das kann ich auch machen. Und dann zählt er Punkt für Punkt auf, also seine Vorzugsliste. Und dann sagt er, aber was soll denn das? Das achte ich alles für Schaden, darum geht es gar nicht. Der wirft es ganz weit weg. Denn Paulus hat wirklich seit seinem Damaskus-Erleben eine ganz tiefe Sündenerkenntnis geprägt. Noch einmal, Römer 7 ist der Beweis dafür. Wisst ihr, was da alles drinsteht in Römer 7? Wenn ihr es nicht wisst, dann lest nach. Ist ein ganz wichtiges Kapitel. Das Gute, das ich will, tue ich nicht. Das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Ich, elender Mensch, wer wird mich erlösen von dem Leibe dieses Todes? So endet da dieses Kapitel. Da sagt übrigens Jakob Kröker, das seien zwei der inhaltvollsten und tiefsten Verzweiflungsschreie der Menschheit. Und Heinrich Langenberg sagt, das ist der gesegnete Bankrott eines Menschen. Der gesegnete Bankrott. Sünder, von denen der Erste bin ich. Das ist der Heilsbote. Der Paulus. So stellt er sich vor. Nicht, weil er aufgewertet werden will, sondern weil er weiß, hier setzt der Retter Jesus Christus wirklich an, da wo ich am Ende bin. Ein Erster der Sünder und nicht gespielt. Und deshalb auch nicht gespielt in dem, was er jetzt sagen kann, ein Erster in der Begnadigung. Aber darum ist mir Barmherzigkeit widerfahren. Ich weiß nicht, was du nachher für ein Lied vorgesehen hast. Weiß ich nicht. Aber da können wir singen, mir ist der Baum widerfahren. Wie werden das? Da kann ich sogar Klavier spielen. Weil ich das zufällig kenne. Ja, warum? Weil das jetzt, das ist die Grundlage für das Lied von Philipp Friedrich Hiller. Mir ist Erbarmung widerfahren, Erbarmung, deren ich nicht wert. Da komme ich aber gleich noch drauf, wie der Philipp Friedrich Hiller das nämlich im Grunde wirklich tief erfasst hat. Diese Erbarmung erleben und erfassen hat als Hindernis nicht, sagen wir jetzt einmal, das Herz eines Menschen, der sein Leben total verpfuscht hat. Es gibt ja tatsächlich kaputte Existenzen. Kann man auch in München kennenlernen. Haben wir damals während unserer Münchner Zeit da und dort einmal kennengelernt. Wirklich kaputte Existenzen. Aber das ist kein Hindernis für Begnadigung. Absolut nicht. Hindernis ist auch nicht, wenn ein Mensch schuldbeladen ist von Kopf bis Fuß. Auch kein Hindernis. Sozusagen das sündige Herz oder das unreine Herz oder das verpfuschte Leben. Das ist alles kein Hindernis. Wenn ein Mensch mit den Scherben seines Lebens kommt zum Herrn Jesus, das ist kein Hindernis. Da sagt Jesus, deine Scherben, das ist mir gerade recht, für die bin ich nicht zuständig. Was ist denn das große Hindernis? Mir ist Erbarmung widerfahren, Erbarmung, deren ich nicht wert. Und da kommt der Satz, mein stolzes Herz hat's nie begehrt. Das ist das Hindernis. Der Stolz. Und wisst ihr, das stolze Herz kann auch in einem sehr verpfuschten Menschenleben noch das Grundhindernis sein. Der Apostel Paulus ist mit seinem Stolz zuschanden geworden. Es wäre mal tatsächlich eine Bibelarbeit wert, da könnt ihr mal, ihr Jungen im Jugendkreis, mal macht euch darüber anhand von, wer ist denn der Chef, du oder was? Konkordanz. Nehmt doch mal die Konkordanz. Wie oft, habe ich selber noch nicht gemacht, aber das wäre eine Thematik, da müsste ich mich mal selber drüber machen. Wie oft bei dem Apostel Paulus der Gedanke kommt, auf dass ich nicht jemand rühmen. Das Rühmen ist bei dem Mann ständig da. Wir rühmen uns der zukünftigen Herrlichkeit. Wir rühmen uns Gottes. Wir rühmen uns der Trübsal. Wieso rühmt sich denn der dauernd? Wahrscheinlich war das bei ihm ein Grundproblem. Das ist ihm gründlich vergangen. Durch die Begnadigung. Jetzt rühmt er sich nur noch der Gnade, nur noch der Tatsache, dass ihn sein Herr angenommen hat. Das Rühmen liegt uns. Das ist ja eine Auswirkung unseres Ego. Angeberei in allen möglichen Schattierungen. Wenn man nicht mit Plus angibt, dann gibt man mit einem Minus an. Also von hinten rein kann man ja auch der Erste sein. Geht ja alles. Also ein Erster in der Begnadigung. Ein Erster als Sünder und ein Erster in der Begnadigung. Liebe Leute, das muss ich auf die Uhr gucken. Wann haben wir angefangen? fünf nach halb. Und ihr habt, glaube ich, noch Jugendkreis, gell, hinter drei. Oder heute nicht? Nix? Macht ihr heute nichts mehr? Ihr habt schon gegessen, habe ich vorhin gesehen. Naja, also. Ja, also, ich muss noch zum Heilsursprung kommen, obwohl ich dann, da kann ich mich kurz fassen, da mache ich nämlich morgen Fortsetzung. Also die Sache mit der Gnadenerfahrung, die der Paulus gemacht hat. Er sagt das ja hier so: Darum ist mir Barmherzigkeit widerfahren, dass Christus Jesus an mir als Erstem alle Geduld erweise, oder Langmut, eigentlich dieses Wort hier, zum Vorbild, zum Typus. Das heißt, das, was Jesus an dem Paulus getan hat, war typisch. Wofür? Typisch. Ja, dem müssen wir jetzt nachspüren. Typisch, das heißt, er ist zum Vorbild geworden, zum Typus für alle, die auf diesem Weg Rettung erleben und erfahren können und sollen. Was ist das für ein Weg? Das ist der Weg der totalen Begnadigung, weil die Sündenerkenntnis in ihrer Totalität vorausgegangen ist. Das ist das Typische. Und wisst ihr, das, was der Paulus damals, ich sage wieder, vor Damaskus erlebt hat, das wird Israel als Ganzes erleben. Ich muss das Thema Israel irgendwie doch auch noch einflechten, ganz klar. Israel wird seine totale Begnadigung erleben, wenn Christus wiederkommt und sich seines Volkes annimmt und erbarmt. Und es wird eine totale Begnadigung sein. Unabhängig von dem Ist-Zustand dieses Volkes. Denn dieses Volk ist in einem Gottlosigkeitszustand, der schreit tatsächlich gen Himmel. Aber wenn Jesus kommt, wird er die Gottlosigkeit von Jakob abwenden. Nicht die Qualitäten, sondern die Gottlosigkeit. Also Paulus ist mit seiner Rettung, die er persönlich erlebt hat, ein Urbild, ein Typus geworden für die Rettung Israels. Und ich würde auch sagen, ein Urbild für die Rettung jedes Menschen. Denn jeder Mensch, der die Rettungsbotschaft von Jesus Christus, der gekommen ist, die Sünder zu retten, jeder Mensch, der das annimmt, aufnimmt, in sein Leben hineinnimmt, der erlebt es als totale Begnadigung, wenn er und weil er vorher gemerkt hat, mit mir ist tatsächlich nichts los. Und der dann nicht noch heimlich versucht, oder vielleicht auch gar nicht so arg heimlich, sondern mit sehr wortreichen Argumenten, irgendwie noch bei sich selber Qualitäten zu retten und das vorzubringen. Aber so schlecht geht's doch nicht. Ich weiß noch gut, wie mal einer meiner früheren Schulkameraden, das war während unserer Internatsausbildung, hat stattgefunden von 1947 bis 1950, merkt ihr, so weit kann ich schon zurückdenken, wie der sich immer aufgeregt hat. Ich habe versucht, mein Christsein damals auch schon zu bezeugen, aufgeregt hat über die sogenannten Lasterkataloge des Paulus. Also wenn da im Timotheusbrief und im Römerbrief einfach der Paulus aufzählt, wie schlecht der Mensch ist, das hat ihm nie gepasst. Ach, so schlimm ist doch nicht. Da ging es damals um die These, edel sei der Mensch, hilfreich und gut. Das ist ja der Wahlspruch der Idealisten und so. Edel sei der Mensch, ja, wenn es nur wäre. Kann es ja gar nicht. Solange der Mensch sich an der Stelle verteidigen will, begreift er die Begnadigung nicht. Hat er es ja auch nicht nötig. Zählt er sich nicht zu den Kranken. Nein, Paulus kann sagen, wegweisend, Vorbild, Typus für alle, die, wie heißt es, an ihn glauben sollten zum ewigen Leben. Das heißt, die dieses Grundgeschenk begreifen sollen, annehmen sollen, erleben sollen, erfassen sollen und sich daran freuen sollen. Wisst ihr, wir können über das Thema Evangelium, was ist Evangelium, heißt ja Frohbotschaft, diskutieren und überlegen und rum und um und was gehört alles dazu. Können wir lang machen. Aber ein wesentliches Kennzeichen, dass Evangelium wirklich so Frohbotschaft wird, wirklich Evangelium ist, ist das, dass Gott da, wo der Mensch am Nullpunkt ist, eben nicht aufhört. dass er da anfängt. Und das begreifen, das heißt, der zerbrochene, kaputte Mensch, der total durch Sünde und Schuld verkorkste Mensch, der bekommt von Gott Hilfe und Rettung und wird von Gott herausgeholt. Das sagt der Heilsbote. Und er sagt das deshalb glaubwürdig, weil er es an sich selber erlebt hat. Es gibt ja weiter. Unter denen ich der Erste bin. Und jetzt noch zum Punkt 3. Also, es war Punkt 2. Punkt 3. Heilsursprung. Ich will es mal so formulieren. Gemeint ist das, was Paulus jetzt in den Vers 17 formuliert hat. Wisst ihr, und das begreife ich eigentlich so gut, dass der Paulus jetzt zu dem Punkt kommt. Da sagt er, also Vorbild, Langmut hat dieser Herr an mir erwiesen und das alles. Also erstaunt darüber, erstaunt, dass er diese totale Begnadigung erlebt hat. Und jetzt kommt es beim Paulus zu etwas, was in unseren Tagen auch heiß diskutiert wird, manchmal sogar sehr heiß. Nämlich, es kommt bei ihm jetzt zur Anbetung. Das ist so echt. Das ist nicht gemacht. Das ist auch nicht, das ist einfach bloß Stimmung. Man muss sich in die Anbetung jetzt nicht hinein suggerieren oder was. Jetzt sagt er, aber Gott, dem ewigen König, dem unvergänglichen und unsichtbaren, der allein Gott ist, sei Ehre und Preis in Ewigkeit. Und dieses Amen, das Paulus hier jetzt reinsetzt, das steht nicht umsonst da. Das ist ihm wichtig, das unterstreicht er, das heißt, so ist es. Ich möchte das einfach jetzt bezeichnen, der Paulus kommt auf Gott zu sprechen, den unsichtbaren König, den Alleinweisenden, was er alles über Gott sagen kann. Er betet an. Das ist der Heilsursprung, alles Heil, alle Rettung geht da von diesem Gott aus. Nochmal, wir müssen uns nicht wundern, dass Paulus jetzt zu diesem Punkt kommt. Es gibt im Alten Testament eine ähnliche Stelle bei Mose. Der Mose wird von Gott zum zweiten Mal auf den Berg bestellt, um die von ihm zerbrochenen Gesetzestafeln neu zu empfangen. Der Mose hat ja seine Erfahrung gemacht mit seinem Volk, deshalb hat er auch die Gesetzestafeln zerschmettert und Gott hat ihn ein zweites Mal bestellt. Und da will ja der Mose, hat ja Erfahrungen mit seinem Volk natürlich und aber auch mit Gott gemacht. Und da will Mose den Namen Gottes wissen. Und da erlebt der Mose eine Gottesoffenbarung. Grandios. Und da ruft Gott seinen Namen aus. Gnädig, barmherzig, geduldig, von großer Güte. Gott ruft diese Namen auf. Das heißt, Gott tut sich dem Mose kund. Gott lässt den Mose in sein Herz hineinschauen. Mose, so bin ich, der Gott bin ich. Das heißt, die überwältigende Gnade dieses Gottes bekommt da Mose gezeigt. Und wisst ihr, was da Mose dann anschließend macht? Da sagt der Bibeltext schlicht und einfach, und Mose neigte sich eilends und betete an. Das ist die Reaktion des Menschen, die richtige, die einzig richtige, keine andere. Und diesen gnädigen Gott hat der Paulus kennengelernt am eigenen Leib. Darum betet er an. Er weiß, von dem Gott geht alles aus. Und den beschreibt er. Gott, König der Äonen, aller Weltzeitalter. Im Drama der Äonen, eine Formulierung von Heinz Schumacher ist das, im Drama der Äonen behält er die Oberhand und lässt das Heilsziel nicht aus dem Auge. Unvergänglich meint hier das Wort ewig, eigentlich immer. Der ewige, immer bleibende König, der über allem steht und bleibt. Unsichtbar, weil er Geist ist, den man wahrnehmen kann an seinem Heilswirken und wahrnehmen kann, weil er Jesus gesandt hat, weil er der lebendige Gott war in Christo Und weil dieser Jesus hat sagen können, wer mich sieht, der sieht den Vater. Man muss mal diese Sätze so in dem Zusammenhang wahrnehmen. Diesem Gott sei Ehre, Herrlichkeit, Ruhm in die Äonenvollendung hinein. Das sind diese gewaltigen Begriffe, die Paulus hier verwendet. Wisst ihr, der Mann, der so viel vom Rühmen spricht, ich glaube, das war bei Paulus ein Punkt, ein ganz persönlicher Knackpunkt. Der kann hier mit dieser Anbetungsstrophe oder mit diesem Anbetungsvers demonstrieren, wie aus der Sklaverei des Selbstruhms ein Rühmen Gottes wird. Wie also ein Mensch, der in sich selbst gefangen ist. Selbstruhm ist ja sklaverei, nämlich die Bindung an das eigene Ich. Da muss man sich immer selber hochheben. Also aus dieser Sklaverei herausgehoben und hineingeführt werden in das Rühmen Gottes. Und das so echt, so selbstverständlich. Nochmal, das ist Anbetung. Wer einmal das begriffen hat, der begreift auch Sätze, die in manchen Liedern so zum Vorschein kommen. Ich denke jetzt an ein Lied von Fritz Woike. Ich glaube, im neuen Gesangbuch der EMK ist es nicht mehr drin. Wüsste ich nicht, ich habe das so genau nicht geprüft. Aber im anderen war es drin. Da hat Fritz Woike, dieser Dichter, so formuliert, und da kann man sich drüber aufregen, dass er das so formuliert hat: erst wenn wir ganz verloren und arm und hilflos stehen, zu uns aus Gottes Toren die Engel Gottes gehen. Dichtersprache. Aber das, was da so nervt, was hätte ich gesagt, nervt, erst wenn wir ganz verloren, begreifen wir das. Oder ein anderer Dichter, Fritsche, ist im Zweiten Weltkrieg gefallen, war in der Jugendarbeit tätig, wenn ich recht orientiert bin, aus Mitteldeutschland stammend, war in der Phase seiner Jugendarbeit doch ein bedeutender Mann. Der hat so formuliert: wer noch nicht zerbrochen ist, findet nicht die Türen, die zu dir, Herr Jesu Christ, in die Freude führen. Wer noch nicht zerbrochen ist. Wie ist denn so ein Satz? Das Zerbrechen ist deshalb nötig, weil Gott den Eigentum nicht brauchen kann. Der passt zum Gottesruhm nicht hin. Und wenn ich auf dem Trip des Eigentums bin und 100-mal lobe den Herrn singe und was weiß ich was alles da mit dem Mund, und das wird nicht gestützt durch die tiefe Erkenntnis meiner eigenen Verlorenheit oder meines eigenen Zerbrochenseins, dann haut das Lob nicht hin. Das Endziel ist die Anbetung. Die Anbetung Gottes. Müssen wir mal Epheser 1 lesen. Zum Lobpreis seiner Gnade, zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Das ist immer die Zielangabe, dass alles dienen soll und alles geschehen soll zum Lobpreis dieses großen, gnädigen, barmherzigen Gottes. Und das begreifen, also nicht bloß begreifen, das praktizieren, darum geht's. Aus der Tiefe totaler Sündenerkenntnis zur Höhe göttlicher Anbetung geführt werden. Das ist das, soll ich jetzt sagen, was zum Vermächtnis des Paulus gehört. So, jetzt habe ich aber die Zeit gewaltig überzogen, mein Lieber. Jetzt reicht schon die Platte, nehmt ihr das auf irgendwo, ihr habt da so eine großartige Technik. Was? Noch 2 Minuten? Oh ja, also ihr dürft mir kündigen. Also, ich habe heute schon alles gesagt, morgen kommt ein anderer. Ja, was soll ich denn noch zum Schluss sagen? 2 Minuten. Ich hätte nämlich da noch eine Geschichte, aber das dauert mehr wie 2 Minuten. Also, es geht mir um das Vermächtnis des Paulus, worauf Verlass ist. Und Verlass ist auf die grundlegend wichtig entscheidende Heilsbotschaft. Und diese Heilsbotschaft ist deshalb glaubwürdig, weil es von dem Heilsboten Paulus stammt. Und weil der Heilsbote Paulus nichts anderes gebracht hat, als das, was von dem Heilsursprung, dem ewigen, unvergänglichen, unsichtbaren Gott kommt, hineingesagt und hineingetragen werden soll in diese Welt, als wirklich das Heilsangebot, als Rettungsbotschaft. Jetzt höre ich auf. So, was singen wir jetzt? Singen wir. Was ist das? Mir ist der Barmung widerfahren. Mit Klavier, Gitarre, komm, wo ist der Gitarrenspieler? Du kannst ja mitmachen, komm.
Sie muss doch mal ein Klavier ausprobieren.